So, wunderschönen guten Morgen nochmal, liebe Heuchler. Ich schließe mich damit ein, das ist unser Thema heute. Wer von euch geht denn gerne ins Theater? Gibt es irgendjemanden? Ja? Theater, Schauspieler, dieses Wort Heuchler kommt von dem Wort Schauspieler im Griechischen eigentlich. Und die Schauspieler im griechischen Theater, das waren die, die haben Masken getragen. Also kennt ihr vielleicht, ne? Die mit dem Smiley oder der nach unten geht. So, und die wurden Heuchler genannt. Daher kommt dieses Wort. Also ein Heuchler ist jemand, der eine Rolle spielt, jemand, der eine Maske trägt, jemand, der vorgibt, anders zu sein, als er wirklich ist. Und im Theater ist es kein Problem. Ne? Wir wissen, dass es Schauspieler sind, die ihre Rollen spielen. Jeder weiß das. Aber wie ist es im Alltag? Wie ist es im Job? Wie ist es in der Familie? Wie ist es in der Gemeinde? Spielen wir auch da manchmal Rollen? Tragen wir da manchmal Masken? Wir hatten gestern mal so richtig Stress in der Familie. Homeschooling. Hat wohl wirklich gekracht. Ne? Vielleicht hattet ihr sogar Stress, Streit auf der Fahrt hierher im Gottesdienst. Und dann was passiert? Wir kommen hier rein. Halleluja, preis dem Herrn. Wie geht's dir? Gut, ist die Standardantwort, gell? Vielleicht so die Maske von dem tollen geistlichen Ehemann, von der perfekten Hausfrau. Na schnell, bevor die Gäste kommen, wird noch alles blitzblank und dann kommen die sagen, oh, bei der ist immer alles so perfekt und deswegen muss ich auch mithalten, so, ne? Unheimlicher Stress. Ich habe mich gestern mit unseren Nachbarn unterhalten, über das Zimmer aufräumen. Ich sage, die Tochter hat so ein Bett mit so einem Vorhang. Alles mal schnell unter das Bett geschoben, gell, Vorhang zugemacht, aufgeräumt. Sieht toll aus, gell? Aber ist nicht wirklich aufgeräumt. Oder vielleicht hast du so einen Job in der Dienstleistungsbranche. Immer erwartet wird, dass du das freundliche Gesicht aufsetzt, selbst wenn du dir insgeheim denkst, das ist so ein Assi, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen. Mein im Prinzip ist jeder Date, also jedes Rendezvous ist eine Heuchelei-Veranstaltung. Ne? Das ist eine Werbeveranstaltung. Wir geben uns von der besten Seite, ne? Wir machen uns was vor im Prinzip. Also wenn du deinen Zukünftigen wirklich kennenlernen willst, dann wirst du das nicht im Kino tun, auch nicht im Restaurant, sondern vielleicht eher im Alltag oder in der Familie, auf einem Missionseinsatz, auf dem Camp vielleicht, wo viele Leute sind, wo zu wenig Essen ist, wo die Duschen kalt sind, wo wenig Schlaf ist, Stress ist, das ist dann viel realistischer. Da lernt man sich wirklich kennen. Oder schau einfach mal spontan, unangemeldet vorbei, dann wirst du ein realistischeres Bild bekommen als beim Rendezvous. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, tragen wir immer wieder mal Masken, sind wir immer wieder mal Heuchler. Und das heißt nicht, dass es gut ist, das soll keine Ausrede sein oder eine Entschuldigung sein, aber das ist einfach die Realität, der wir ins Auge schauen müssen, mit der wir umgehen müssen in unserem Leben. Manchmal sagen wir Leute so, wenn wir uns auf der Straße mit Leuten versuchen, über Gott zu unterhalten, oh, ich gehe nicht in die Kirche, da sind so viele Heuchler. Meistens auch eine Ausrede, gell? Die richtige Antwort ist ja, deswegen würdest du so gut zu uns passen, gell? Heuchler gibt es überall. Im Job, im Supermarkt, egal wo du hingehst, gibt es Heuchler. Weil ich gehe jetzt nicht mehr einkaufen, weil da sind so viele Heuchler. Es ist so. Ich meine, das Tragische ist natürlich, dass wir in der Gemeinde, im Leib Christi, eigentlich einen anderen Anspruch haben. Weil wir folgen einem Herrn, der die Wahrheit in Person ist. Und ihn wollen wir reflektieren. Für ihn wollen wir Licht sein. Ihn wollen wir ehren. Also zu einem Nachfolger Jesu passt Heuchelei nicht. Das müssen wir ganz offen sehen. Und das ist der Unterschied zum Supermarkt. Und deswegen stört es Leute, wenn wir den Namen Jesu tragen und Masken tragen. Und sie haben recht. Jesus stört es. Wenn wir in der Apostelgeschichte 5 lesen, hat Jesus dann sehr, sehr drastisches Zeichen gesetzt gegen Heuchelei mit Hananias und Sapphira. Und heute wird Jesus 8-mal wehe gegen die religiösen Leiter, gegen die religiösen Heuchler seiner Zeit aussprechen. Das stört ihn wirklich. Und was uns als Gemeinde helfen wird, wahrhaftiger zu werden, ist erstens, dass wir zugeben, dass wir ein Krankenhaus sind hier. Wir sind hier nicht die Insel der Perfekten. Wir müssen einander nichts vormachen. Nee, wir müssen es uns eingestehen. Das Bekennen von Sünden ist ein wichtiger Baustein zu unserer Heiligung. Nicht Gesetzlichkeit, so dieses äußere, perfekte, religiöse Mäntelchen. Oh, wir sind so perfekt. In der Gemeinde, das ist kontraproduktiv, das produziert Heuchelei. Und das war das Problem der Pharisäer natürlich. Und zweitens, die Medizin gegen Heuchelei ist eine echte, ehrliche Hinwendung an Jesus mit all unserem Mist. Und Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Also drittens, ein Fokus auf unseren Charakter, wer wir wirklich sind vor Gott. Auch wenn niemand zuschaut. Nicht unser Ruf von Menschen. Hey, pfeif auf dein Ansehen. Schau auf deinen Charakter, auf dein Herz. Setz deinen Fokus, dein Verlangen, ein reines Herz zu haben. Nicht eine weiße Weste nach außen. Und das geht nur mit Jesus. Ein reines Herz haben. Da brauchen wir sein Wirken in unserem Leben. Also zusammenfassend können wir sagen, wir brauchen erstens eine echte, tiefe Hingabe und Beziehung mit Jesus. Oder vielleicht teilen wir es auf. Erstens eine echte Beziehung mit Jesus und dann zweitens, wir brauchen eine echte Hingabe an Jesus. Wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt, dass wir lebendige Opfer sind für ihn. Die gesetzlichen religiösen Pharisäer, die hatten jede Menge Opfer und Rituale und jede Menge Religion, aber sie haben sich selbst zurückgehalten. Sie wollten selbst keine lebendigen Opfer sein. Und das war das Problem. Religion ohne Hingabe, das produziert Heuchler. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Religion stinkt. Ich finde es interessant, wenn ich in der Bibel lese, dass Gott unglaublich barmherzig ist mit Sündern. Sündern, die umkehren. Wenn ich so denke an den Ehebrecher und Mörder David. Oder die Hure Rahab. Oder die Ehebrecherin im Evangelium. Wo wir wahrscheinlich sagen würden, hey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass der David weiter König ist. Nach dem, was der getan hat, der muss sterben. Und das wäre eigentlich das Gesetz gewesen. Und ja, seine Sünde hatte ganz, ganz krasse Konsequenzen über viele, viele Jahre in seiner Familie. Das hat ganz, ganz viel kaputt gemacht. Aber Gott hat sogar diese Sünde erlöst. Und der Sohn, der aus dieser Beziehung herausgegangen ist, der Salomo, ist der nächste König geworden. Und wir finden die Hure sogar im Stammbaum von Jesus. Also unglaubliche Barmherzigkeit und Gnade, die Jesus hat mit Sündern, die umkehren. Auf der anderen Seite sehe ich hier, dass Jesus seine schärfsten Worte hatte gegen diese heuchlerischen Religiösen. Das hat ihn wirklich gestört. Und das waren auch Sünder natürlich, aber die haben so getan, als hätten sie keine Sünde. Die haben den anderen was vorgemacht, die wollten es nicht zugeben. Und Jesus kann das nicht ausstehen. Heuchelei, Unehrlichkeit, das ist gegen seine Natur, gegen das, wie er ist. Und so sehen wir hier heute in unserem Abschnitt 8 Wehes, also 8 verdammende Aufrufe gegen die Schriftgelehrten, die Theologen damals und die Pharisäer. Und das finde ich auch so krass, es waren Schriftgelehrte, also es geht hier nicht um irgendwie uninformierte, ignorante Menschen. Nee, das waren Bibelkundige, die wussten ganz genau, was Gott wollte. Und was will Gott? Vor allem unser Herz. Und sie hielten es zurück. Und sie haben sich so mit äußerer Religiosität, mit Schein zufrieden gegeben und sind selber auf ihrem Thron sitzen geblieben, statt Jesus draufzulassen. Und Jesus wird sich hier ganz scharf warnen. Warum? Weil er sie liebt. Und er liebt die Menschen, die durch sie verführt werden. Und ich sehe hier einen richtigen Gegensatz zu den Seligpreisungen, die Jesus ausgesprochen hat in Matthäus Kapitel 5. Also Seligpreisungen auf der einen Seite und Weherufe, verdammende Rufe auf der anderen Seite. Das sind zwei Wege, die wir wählen können. Echte Beziehung, echte Geistlichkeit, echte Nachfolge oder Heuchelei mit einem religiösen Mäntelchen. Zwei Wege. Glück oder Wehe. Segen oder Fluch. Gnade oder Gericht. Himmel oder Hölle. Ist deine Entscheidung. Du hast die Wahl, wie du leben möchtest. 8-mal hat Jesus gesagt im Kapitel 5, glückselig, glücklich in eurer Seele seid ihr, wenn ihr arm seid im Geist, sprich demütig, wenn ihr trauert über eure Schuld, über eure Sünde, wenn ihr sanftmütig seid, wenn ihr hungert nach Gerechtigkeit, wenn ihr barmherzig seid, wenn ihr reine Herzen habt, wenn ihr Frieden stiftet, wenn ihr verfolgt werdet um Jesu Willen und des Reiches Gottes Willen. Und hier haben wir 8-mal Wehe. Die wollen wir uns heute ansehen. Wir sind in Matthäus 23 und wir lesen ab Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Was für ein Kontrast ist das zu den glücklich sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Den Demütigen. Ja, die Pharisäer waren nicht demütig, die waren stolz. Und Gott sagt uns öfter in der Bibel, dass er dem Stolzen widersteht, dem Hochmütigen, aber dass er dem Demütigen Gnade gibt. In der Lukas 11, Parallelstelle hier, sagt Jesus, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Indem sie ihre gesetzliche Religion gelehrt haben, statt eine echte Bekehrung und eine lebendige Beziehung mit Gott. Und keine Religion bringt dich in das Reich Gottes, also unter Gottes Herrschaft, letztendlich in den Himmel. Ich bin 19 Jahre meines Lebens jeden Sonntag in die Kirche gegangen und habe nicht einmal das Evangelium wirklich gehört. Ich habe nicht wirklich Gottes Wort gelernt, da wurde nicht wirklich Gottes Wort ausgelegt. Da wurde was vorgelesen aus der Bibel und dann hat der Priester über die Indianer in Südamerika oder sonst irgendwas geredet. Und ich habe nur Religion gelernt, Rituale, Selbstgerechtigkeit gelernt, eigentlich Selbsterlösung. Geh in die Kirche jeden Sonntag, lass dich taufen, lass dich firmen, geh zur Beichte, mach die Wallfahrt, tu gute Werke, dann bist du ein guter Christ. Bist du Christ? Ja, natürlich, ich gehe in die Kirche und habe niemanden umgebracht. Ich bin eigentlich ein cooler Kerl, oder? So bin ich da sozialisiert worden. Und für viele Menschen bedeutet Christsein das Einhalten von bestimmten Vorschriften oder Regeln oder bestimmte Aktivitäten, so ein Kulturchristentum halt. Aber das ist es nicht. Zuerst steht eine persönliche Bekehrung zu Jesus Christus, dass du deine Selbstgerechtigkeit loslässt, dass du dein Versagen eingestehst und dass du dein Vertrauen allein auf Jesus setzt, der deine Schuld getragen hat am Kreuz und dass du dich ihm wirklich hingibst und ihm wirklich nachfolgst. Es war die Predigt von Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und im Prinzip was Ähnliches, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, haben die Pharisäer vorgelebt. Gesetzliche Religiosität. Das war alles nur eine Show. Und die Leute haben gar nicht mehr gewusst, wie eine echte Beziehung mit Gott geht. Und die Pharisäer wollten sogar Menschen aktiv davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Denkt an Johannes 6, diesen Blindgeborenen, den sie da bearbeitet haben. Und wir finden dasselbe auch in unserem Kulturchristentum, wo dir Leute, vielleicht sogar geistliche Leiter, sagen, hey, übertreib nicht, sei nicht so radikal mit deinem Jesus. Also, lass mal. Letzte Woche hat ein guter Christ mir wieder mal erzählt, ja, wir müssen den Flüchtlingen, wir müssen den Moslems helfen, das ist unsere Christenpflicht, aber nicht evangelisieren. Was Ähnliches habe ich oft gehört, auch in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Also eigentlich so eine gewisse Gleichgültigkeit Jesus gegenüber. Hey, alle Wege führen zu Gott, alle Religionen führen zu Gott, also wir wollen ja nicht, nee, hey, lass uns den Flüchtlingen helfen, aber lasst uns ihnen gleichzeitig von Jesus erzählen. Das ist der richtige Weg. Den Schriftgelehrten, den Pharisäern ging es um das Aufrechterhalten eines religiösen Systems, das sie selbst geschnitzt haben. Und nimmer um die Person Gott. Und dann wird es zur Heuchelei, dann ist alles nur mehr Hülle mit nichts dahinter. Und es stinkt wirklich. Religion ohne Beziehung ist erstens eine Last und zweitens bringt es überhaupt nicht. Rette dich auch nicht. Jesus ist hier ganz krass. Er sagt, ihr geht nicht ins Reich der Himmel. Ihr seid auf dem Weg in die Hölle, ihr religiösen Leiter, ihr Heuchler. Das erste Wehe hier ist gegen Religion ohne Beziehung. Das zweite sehen wir im Vers 14 und das wurde wahrscheinlich später hinzugefügt hier im Matthäus-Evangelium, deswegen habt ihr es nicht in allen Übersetzungen, aber in Lukas 20 steht es, also es ist ein echtes Wehe, das Jesus ausgesprochen hat. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Deswegen werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Bildsprache hier natürlich, wir können uns das bildlich vorstellen, Leute, die Häuser verschlingen. Bild dafür, für religiöse Leiter, die Witwen abgezockt haben, die Schwache abzocken, die Wehrlosen abzocken. Ich habe gehört, dass diese Wohlstandsevangeliumsprediger im Fernsehen überproportional viele Spenden erhalten von alleinstehenden älteren Frauen, die sich einlullen lassen von ihnen. Hey, mach eine schöne fette Überweisung und dann werde ich für dein Anliegen beten. Ja, ja. Sie halten zum Vorwand lange Gebete, beten als Geschäftsmodell. Da hat Jesus eine Kurzreaktion drauf. Und das sollte uns genauso gehen. Jesus sagt, sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Unser Gott ist gerecht und anscheinend wird es unterschiedlich schwere Strafen geben in der Ewigkeit. Gerechtigkeit ist immer dem entsprechend das Empfangen, was du verdient hast. Genauso wie es im Gesetz unterschiedliche Strafen gab für unterschiedliche Vergehen. Aber wir sehen es schon im Alten Testament ganz klar, dass Gott es hasst, wenn die Schwachen, die Witwen, die Waisen, die Armen, die Ausländer ausgenutzt werden. Und deswegen hat er Israel gerichtet. Lest die Propheten. Da ist ganz viel Sozialkritik drin auch. Jesus hat die Schwachen im Auge. Und das Problem hier im Herzen der Heuchler ist Habsucht, ist Materialismus. Sie sind gewillt, die schwachen Witwen abzuzocken. Ja, warum? Weil es ihnen nicht mehr um Gott geht oder zu dienen, wie wir letztes Mal gesehen haben. Leiden heißt dienen. Nee, denen ging es um Kohle, Leute abzocken, Selbstsucht. Dritte Vers 15. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Und übrigens, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die heiligen Männer damals. Das waren die geistlichen Leiter. So hat niemand mit ihnen geredet normalerweise. Aber Jesus ist ganz klar, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr seid Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Das waren Heiden, die sich zum Judentum bekehrt haben. Da gab es eigentlich zwei Gruppen. Es gab die sogenannten Gottesfürchtigen, die waren angetan von dem Gott Israels, hatten da Sympathien. Und dann gab es die Proselyten, das waren die, die wirklich eigentlich praktisch Juden geworden sind, die sich beschneiden haben lassen, die das jüdische Gesetz gehalten haben. Und die Pharisäer, die hatten ein sehr evangelistisches Herz. Er durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht er ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Weil sie die Leute zu einer falschen Religion bekehrt haben. Zu ihrer Religiosität. Weil sie die Leute zu ihren Jüngern gemacht haben und es war nicht heil. Jünger von Pharisäer. ist der Blinde, der den Blinden führt und beide fallen in die Grube. Es ist wichtig, dass wir Menschen nicht zu einer Religion bekehren, sondern zu einer Person, zu Jesus. Da wollen wir Menschen hinführen. Nicht zu irgendeinem religiösen System mit unseren Regelchen und unseren Traditionen und Ritualen. Es geht um Jesus. Viertens, Vers 16. Wehe euch, ihr blinden Führer! Denn ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Aber wenn jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde! Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde! Was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der in ihm wohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Schwören war damals wie einen Vertrag unterzeichnen heute. Eine verbindliche Abmachung wurde durch einen Schwur besiegelt. Also sie haben dann geschworen bei irgendetwas, was beiden Parteien heilig war. Jesus hat seinen Nachfolgern in der Bergpredigt gesagt, wir sollen eigentlich überhaupt nicht schwören. Das sollen wir gar nicht nötig haben, weil wir immer die Wahrheit sagen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Handschlag, Qualität. Stehst zu deinem Wort, egal was, ob das dir zum Vorteil ist oder zum Nachteil ist. Du bist einfach ehrlich und stehst zu deinem Wort, zu deiner Abmachung. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Die Schriftgelehrten, die haben ein ganzes System von Schwüren entwickelt. Da haben dann gesagt, ah, wenn du bei dem Tempel schwörst, dann ist es nicht verbindlich. Wenn du beim Altar schwörst, dann ist es nicht verbindlich. Aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst oder auf das Opfer schwörst, das auf dem Altar liegt, dann ist es verbindlich. Und die einfachen Leute haben sich dann irgendwann gar nicht mehr ausgekannt. Was ist verbindlich und was nicht. Und so konnten die Schriftgelehrten die dann übers Ohr hauen. Das ist so wie mit gekreuzten Fingern ein Versprechen machen. Oder Dinge so zu formulieren, dass sie missverstanden werden und dass du dann im Nachhinein sagen kannst, ja, aber das habe ich ja gar nicht gesagt. Habe ich ja gar nicht versprochen. So wie bei uns das Kleingedruckte in den Verträgen. Mit den ganzen Ausnahmen, warum das Fettgedruckte oben eigentlich nicht eingehalten werden muss oder warum die Versicherung eigentlich nicht bezahlen muss, obwohl man es eigentlich so verstehen würde, wenn man den Text liest. Oder so doppeldeutige Aussagen im Arbeitszeugnis von mir aus. Er zeichnete sich durch besondere Pünktlichkeit aus. Auf gut Deutsch, er war pünktlich, aber sonst nicht zu gebrauchen. Und wenn er sich dann aufregt, dann sagen, ja, ich habe doch nur gesagt, er war pünktlich. Und die falsche Herzenshaltung hier ist Unehrlichkeit. Jemanden anderen zu betrügen, zum eigenen Vorteil, wahrscheinlich wieder Habsucht dahinter. Und ich meine, Heuchelei ist ja per Definition unehrlich. Und Jesus sagt ihnen im Prinzip, hey, euer System ist erstens lächerlich und zweitens böse. Euer Ja sei ein Ja. Punkt. Fünftens, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, also verzehnten heißt den zehnten Teil in den Tempel bringen. Das war der Unterhalt der Priester und der Leviten damals, also die Leute, die vollzeitlich im Tempel gedient haben. Ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht, also Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Also fünfte, was wir hier sehen, und das ist typisch für Gesetzlichkeit, dass sie die Nebensache zur Hauptsache machen. Also vor allem zeremonielle äußere Vorschriften wie Waschungen, Essensvorschriften, Sabbatregeln. Warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen, haben die Pharisäer gesagt. War eine Anklage gegen Jesus natürlich. Die haben ganz gut aufgepasst, dass sie ja nicht irgendwie mit einem Heiden in Berührung kommen, weil das würde sie unrein machen. Und ihre vielen, vielen kleinen Sabbatregeln. Selbst wenn das heißt, einem Menschen nicht zu helfen oder zu heilen am Sabbat. Und da ist Jesus natürlich immer wieder in Konflikt gekommen mit ihnen, weil Jesus hat sich nicht dran gehalten. Oder hier wie zum Beispiel der Zehnte. Der war vorgeschrieben zur Versorgung der Vollzeitlichen in Israel damals. Und das haben sie ganz genau genommen, haben hier ihre Küchenkräuterchen verzehntet, ihre Körnchen abgezählt, können wir uns so schön vorstellen, mal die Pfeffermühle geleert und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für mich und ein Körnchen hier für den Tempel, für den Herrn. Es hat ihnen nicht allzu weh getan, oder? Ich meine, wie groß ist der Anteil von euren Gewürzen in der Küche an euren Einkommen, an eurem Besitz? Nicht allzu groß, oder? Das hat nicht allzu weh getan, das Pfefferkörnchen auszuzählen und das eine Körnchen weiterzugeben. Aber Jesus sagt, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Glauben habt ihr vernachlässigt. Vielleicht hätte Barmherzigkeit praktisch bedeutet, mal mehr als 10% für einen Armen in Not zu geben. Wie der barmherzige Samariter in Lukas 10 in dem Gleichnis, der 2 volle Tagelöhne auf den Tisch gelegt hat zur Versorgung von diesem verletzten Samariter. Also es geht um unser Herz. Die Propheten haben immer das Wesentliche eingefordert. Micha 6, Vers 8, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, also Gerechtigkeit und Güte zu lieben, Barmherzigkeit und bescheiden zu gehen mit deinem Gott, Demut. Hosea 6, Vers 6, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Also Gott ist mehr interessiert an der richtigen Herzenshaltung deinen Mitmenschen gegenüber und deiner Beziehung zu Gott als an irgendwelchen Ritualen, Traditionen, die du da ausübst. Und Jesus zitiert diesen Vers aus Hosea in Kapitel 9, Vers 13. Da hat Jesus mit den Zöllnern und mit den Sündern gegessen und die Pharisäer sind gekommen und haben gesagt, ah, warum ist der mit den Sündern und den Zöllnern, den Abschaum? Und Jesus hat gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Jesus hat diesen Vers nochmal zitiert in Kapitel 12, Vers 7. Da waren seine Jünger hungrig und sie sind durchs Feld gegangen und die Jünger haben Ähren abgerissen und Körner ausgeruppelt und gegessen und das war total okay, das zu tun damals. Das Problem war, es war am Sabbat. Und da gab es eine ganz strenge Regel, du darfst nicht ernten am Sabbat. Und die Schriftgelehrten haben gesagt, wenn du eine Ähre abreißt und das Korn ausrubbelst und isst, dann hast du geerntet und du hast das strenge Sabbatgebot gebrochen. Du Sünder. Und Jesus hat gesagt, oh, könnt ihr euch nicht erinnern, wie David auf seiner Flucht vor König Saul die Schaubrote gegessen hat im Tempel? Durften eigentlich nur die Priester tun. Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Soll ein Segen, ein Ruhetag für den Menschen sein, nicht? Dass wir uns selbst kaputt machen oder dieses gesetzliche, beladene System, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten draus gemacht haben. Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Dieser menschenfreundliche Ansatz von Jesus, das war den gesetzlichen Denken der Pharisäer völlig fremd. Das war völlig konträr zu dem, wie sie gedacht haben. Die haben umgekehrt gedacht. Nee, der Mensch ist für den Sabbat da. Unsere kleinen, vielen, dummen Regeln, das ist das Wesentliche, das ist das Wichtige. Hey, das sind wir echte Christen, wenn wir uns da ganz streng dran halten. Was ist Christentum für dich? Es ist vor allem das Halten von irgendwelchen Vorschriften und irgendwelchen Regeln. Oder ist es eine tiefe Beziehung mit Gott, die Erkenntnis Gottes, wie Hosea gesagt hat, eine richtige Herzenshaltung deinen Mitmenschen gegenüber. So wie es Jesus vor ein paar Wochen uns gesagt hat, liebe, liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Wille für dich. So einfach. Was ist es praktisch? Was ist wichtig? Also sag mal, du fährst gerade in den Gottesdienst und dann steht da jemand am Straßenrand mit einer Panne. Was ist dir wichtiger, dass du in den Gottesdienst gehst oder dass du dem hilfst? So wie der barmherzige Samariter und im Gegensatz zu den Priestern und den Leviten, die da unterwegs waren in dem Gleichnis. Oder sag mal, du hast nur einen 100-Euro-Schein in der Tasche und den wolltest du eigentlich in die Spendenbox werfen in der Gemeinde und dann sitzt da dieser Penner auf der Straße, dem es wirklich schlecht geht und der echten Hunger hat. Was ist wichtiger in dem Moment? Der Mensch oder dass du, mein Zehnter. Jesus sagt nicht, dass der Zehnte nicht wichtig ist. Sagt auch nicht, dass die Geschwister in der Gemeinde nicht wichtig sind oder Gottesdienst nicht wichtig ist. Aber was Jesus sagt, es gibt wichtigere Dinge im Gesetz. So Dinge wie Liebe und Barmherzigkeit und Güte, Gerechtigkeit, diese Herzenshaltungen. Und es gibt etwas, was weniger wichtig ist. Und das sind vor allem diese zeremoniellen Vorschriften, die ja eigentlich Bilder waren auf Jesus hin, zum größten Teil. Und die Tragik bei Gesetzlichen ist, dass sie das nicht mehr unterscheiden können. Für die ist alles total gleich wichtig. Jedes Detail, alles gleich wichtig. Und wehe, du verzählst dich beim Verzehnten von deinen Kümmelkörnchen. Dann hast du wirklich ein Problem mit Gott. Sehe nur mehr das Gesetz Gottes und nimm mehr das Herz Gottes. Und es ist traurig. Und Jesus veranschaulicht das hier in einem großartigen Bild, finde ich. Er sagt, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, vielleicht das kleinste unreine Tier, und nicht, dass ich hier eine Mücke in meinem Wasserglas mittrinke, ich meine, vielleicht hat die sogar einen Heiden gestochen und Mann, dann wäre das wirklich furchtbar, ne? Also wird ausgeseit, das Kamel aber verschluckt, das größte unreine Tier, also ein wunderbares Bild. Ihr macht das Unwesentliche zum Wesentlichen und das wirklich Wichtige, das ist euch nicht wichtig. Ihr haltet eure Mini-Regeln und brecht die wichtigen Herzensanliegen Gottes. Sechste ist eine Aufmerksamkeit auf Äußerlichkeiten. Auf das Image, würden wir vielleicht sagen, statt auf das Herz. Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Sie haben sich so heilig gegeben. Also die Gefäße hier, das sind Bilder für sie, Bilder für die Menschen. Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Also achte auf dein Herz. Wenn dein Herz bei Gott ist, dann wird auch dein Leben okay sein. Wenn du die richtige Einstellung hast in deinem Herzen, dann wird auch dein Leben heilig sein. Was in deinem Herzen ist, wird sich über kurz oder lang in deinem Leben ganz praktisch zeigen. Zeigt uns, wir brauchen nicht nur Verhaltenstherapie, dass wir uns von mir aus Höflichkeit antrainieren und das christliche Vokabular lernen, wenn wir hier reinkommen. Halleluja, preis dem Herrn. Nee, wir brauchen ein verändertes Herz. Wir brauchen ein erneuertes Denken. Wir brauchen Jesus, dass er uns von innen heraus verändert. Jesus hat gesagt, Mord und Ehebruch, das fängt im Herzen an, mit Hass und mit Lust. Jesus hat gesagt, dieses Essen mit zeremoniell ungewaschenen Händen, das verunreinigt dich nicht. Das, was von außen in dich reinkommt, was du isst, das verunreinigt dich nicht. Was dich verunreinigt, ist, was aus deinem Mund rauskommt, weil das kommt aus dem Herzen. Deswegen sagt uns Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Vers 27 sagt im Prinzip dasselbe hier. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. Und ihr wisst, was Todes berühren in Israel, das hatte ich kultisch verunreinigt. Das war nicht koscher. Dann musstest du erst gewisse Waschungen machen und konntest eine Zeit lang nicht in der Gemeinschaft der Heiligen sein. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, Image, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also überhaupt nicht Gottes Herz. Die Juden haben damals besonders zu den Festzeiten die Gräber weiß angestrichen. Gräber waren damals oft Höhlen. Und Höhlen kann man ja zu verschiedenen Dingen verwenden. Ne? Also König Saul ist mal austreten gegangen in eine Höhle zum Beispiel, oder du kannst in der Höhle einfach sitzen, um Schatten zu haben oder aus Abenteuerlust eine Höhle erforschen, und dann haben sie Höhlen halt auch als Gräber verwendet. Und dass jetzt einer, der jetzt zum Fest nach Jerusalem zieht, von mir aus von weit her, nicht zufällig in eine Grabeshöhle reingeht und sich verunreinigt und dann nicht am Fest teilnehmen kann, haben sie die Gräber schön weiß angestrichen, dass es für alle sichtbar war und das nicht passiert ist. Das ist das Bild, was Jesus ihnen vor Augen haltet. Ihr seid wie diese weiß gestrichenen Grabhöhlen, äußerlich, wow, alles super schön weiß angestrichen, aber drinnen faulen die Gebeine. So seid ihr. Außen hui, innen pui. So scheint auch ihr von außen gerecht vor den Menschen, innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. alles nur Schein statt Sein. Achte Wehe. In den Seligpreisungen hat Jesus gesagt, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die, die um des Reiches Gottes willen verfolgt werden. Und hier sagt Jesus jetzt, wehe aber den Verfolgern. Vers 29. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. Also wir hätten die alttestamentlichen Propheten nicht umgebracht, wie unsere Vorväter. Sie haben das Reden Gottes, seine Boten, die sie mit ihrer eigenen Gottlosigkeit konfrontiert haben, zum Schweigen gebracht. Das passiert heute auch noch, ne? Und das kann man auf verschiedene Arten tun. Eine Art ist Rufmord. Bist du korrigierbar? Lässt du Geschwister in dein Leben sprechen? Hörst du zu, wenn du konfrontiert wirst? Die Pharisäer haben gesagt, wir hätten das nie getan. Wir sind besser. Und um zu zeigen, dass sie besser sind, haben sie Grabmäler gebaut und Gedenkstätten, so wie wir in Deutschland überall Nazi-Gedenkstätten haben, also der Opfer, Gedenkstätten für die Opfer. Wir würden das nie tun, wir hätten das nie getan. Bin mir nicht so sicher. Jesus sagt ihnen, so gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, wo solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? So hat noch nie jemand zu diesen religiösen Leitern gesprochen, vielleicht Johannes der Täufer. Wie die Väter, so die Söhne, sagt Jesus. Ihr seid Schlangenkinder. Das ist ein Bild für das Böse. Ihr seid Teufelskinder. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Spricht hier von den neutestamentlichen Propheten, von den Aposteln. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Denkt an den Apostel Paulus. Damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, dem ersten Menschen, der ermordet wurde, des Gerechten bis zu dem Blut Zecharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Könnt ihr im 2. Chronikbuch Kapitel 24 nachlesen. Das war das letzte Buch im jüdischen Alten Testament, also von Anfang bis zum Ende, sagt Jesus hier. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht, über diese Generation kommen. Im Kapitel 21 hat er ihnen prophezeit, dass sie ihn, den von Gott gesandten, verheißenen Messias, den Sohn Gottes, umbringen werden. Und das war so der letzte Tropfen, der den Kelch zum Überlaufen gebracht hat. Das hat das Maß voll gemacht. Das hat die Rebellion gegen Gott vollendet, die ihre Väter begonnen haben. In Prophetenbüchern, Jesaja 51 zum Beispiel, sehen wir immer wieder dieses Bild von einem Kelch oder von einem Becher, der mit dem Zorn Gottes gefüllt ist. Das ist ein Bild für Gericht, dieser prophetischen Sprache. Und Jesus kündigt hier ihnen Gottes ultimative Gericht gegen Israel an. Und das ist 70 nach Christus geschehen durch die Römer, die den Tempel zerstört haben und Jerusalem zerstört haben, wo Millionen, ich glaube knapp 2 Millionen Juden umgekommen sind und der Rest verstreut wurde in alle Welt. Das Verrückte ist in Kapitel 27, Verse 24 und 26, wenn ihr vorausblättern wollt, lesen wir, dass Pilatus seine Hände in Unschuld vor der Volksmenge gewaschen hat und er sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und das ganze Volk, das von diesen religiösen Leitern aufgewiegelt war, hat geantwortet: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Es soll uns zugerechnet werden, haben sie gesagt. So sehr haben diese jüdischen Leiter Jesus gehasst. Und daraufhin hat Pilatus Jesus kreuzigen lassen. Das ist verrückt nach all diesen Warnungen, die Jesus ihnen gegeben hat. Und genauso verrückt ist es, wenn wir Jesus ablehnen. Hey, letztlich sind es nicht die Juden oder die Römer, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern du und ich. Unsere Schuld, unsere Sünden. Dafür hat er dort bezahlt. Das hat er gesühnt. Und er bietet uns Vergebung, Versöhnung mit Gott an. Jesus hat alles gegeben, dass wir gerettet werden können. Und er bietet es uns als Geschenk an. Aus Gnade, unverdiente Gunst. Er hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht gerichtet wird, sondern gerettet wird. Jeder, der den Namen Jesu anrufen wird, wird gerettet werden. Auf der anderen Seite, wenn du Jesus ablehnst, dann wirst du gerichtet. Ihr könnt weiterlesen, Johannes 3,17. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Auch da ist Jesus sehr klar. Dann muss diese Ausgießung von Gottes Zorn über deine Rebellion und deine Sünde selbst tragen. Wie gesagt, Himmel oder Hölle, es ist deine Entscheidung. Du musst dich entscheiden. Jesus liebt dich. Deswegen redet Jesus ganz offen und ehrlich. Jesus hat 0% von Heuchelei. Er warnt ganz offen. Und Gottes Herz war auch immer schon im Alten Testament, dass sein Volk die Warnung hört und umkehrt, sodass er nicht richten muss. Deswegen hat er die Propheten gesandt zu warnen. Hesekiel 18, Vers 23. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr? Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Das ist Gottes Herz. Das ist Jesu Herz für dich und für mich, auch für die Pharisäer. Und das sehen wir so eindrucksvoll in diesem letzten Absatz heute. Seine Weherufe gegen diese Heuchler gehen über in Tränen, in die Klage einer Mutter über ihre rebellischen Kinder. Seht hier Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. So ein zärtliches Bild hier von der Mutterhenne, die ihre Flügel ausbreitet, um ihre Küken zu beschützen. Und ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Bauern, dessen Scheune abgebrannt ist. Und als er dann nachher da durchging, um aufzuräumen,
hatte eine total verkohlte Henne mit ausgebreiteten Flügeln gefunden. Und dann hat sich was bewegt und da waren die Küken, die hervorgekrochen sind. Mama, die ihre Kinder beschützt. Das ist Gottes Herz. Gott hat in Jesus seine Flügel ausgebreitet. Hat das Feuer von Gottes Zorn am Kreuz für dich getragen. Und er sagt, lauf zu mir. Lass dich retten. Ist das seine Absicht? Und hier haben wir vielleicht einen der traurigsten Sätze in der ganzen Bibel. Aber ihr habt nicht gewollt. Und wir wissen aus den Parallelstellen, Jesus hat geweint über diese Menschen. Ihr habt nicht gewollt. Es ist deine Entscheidung. Gott wird dich nicht zwingen, Gott wird dich nicht irgendwie vergewaltigen. Deine Entscheidung. Jesus hat alles Mögliche getan, um dich zu retten. Jetzt liegt es an dir. Was machst du mit ihm? Wirst du diese ausgestreckte Hand ergreifen? Wirst du dich mit Religion zufrieden geben? Mit Heuchelei? Oder wirst du wirklich ihn suchen? Ihm dein Herz geben, volle Sache mit ihm machen und dich von ihm erneuern lassen. Das wird bestimmen, ob du glücklich bist, du hörst oder wehe dir hörst. Lasst uns keine Heuchler sein, Leute. Lasst uns unser Herz Jesus geben und ihn wirken und echt und tief mit ihm leben. Amen. Herr, wir danken dir für deine klaren Worte. Und Herr, dein Wort ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, sagst du uns selbst, das trennt zwischen dem, was geistlich ist und was seelisch ist, zwischen dem, was menschlich ist und wirklich, ja, geistlich, wirklich göttlich ist, Herr. Und jedes Mal, wenn wir ehrlich in dein Wort schauen, ist es wie ein Skalpell, Herr, das uns aufschneidet und das da operiert. Und Herr, wir hören deine Warnung heute und Herr, wenn ich in mein Herz schaue, ist da oft noch zu viel Schein und zu wenig Sein, Herr, und ich möchte, dass du mich veränderst, Herr. Dass du uns dir ähnlich machst, Jesus. Wahrheit in Person. Vater, mach uns zu authentischen, ehrlichen Jesus-Nachfolgern. Und Herr, dass es uns nicht um irgendeine Religiosität oder irgendeine Aktivität oder Kohle oder Ansehen oder unseren Ruf oder sonst irgendwas geht, sondern um dich. Allein, Herr, soli Deo Gloria, dir allein die Ehre, weil du allein bist es wert. Du allein bist Gott, Herr, du allein hast dein Leben für uns gegeben. Du allein bist es wert. Und Herr, ich möchte beten, dass du unsere Herzen erforscht und dass du unsere Herzen reinigst. Herr, wie David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz und sieh, ob da irgendein gottloser Weg in mir ist. Herr, und wenn es uns vielleicht gar nicht so voll bewusst ist, überführ uns, Herr, und zeige es uns auf, dass wir es dir bekennen können als Sünde, Herr, und dass du uns reinwäschst und es rausreißt und uns veränderst, Herr. Herr, lass nicht zu, dass wir Beziehung ersetzen durch Religiosität. Das stinkt und das wollen wir nicht, Herr. Wir wollen dich. Und ich bitte dich, räume du alles weg, Herr, was dem dazwischen steht, in unserem Leben und in unserem Herzen. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Reinige deine Gemeinde. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Und wenn jemand Gebet braucht, kommt gerne auf uns zu. Ach, Gottes Wort trifft uns und das ist gut und das ist heil. Lass es zu, lauf nicht weg davor. Amen. Lass uns noch gemeinsam singen.